Wir kommen zum nächsten Schaubild, Folie 8. Ja, zum geschichtlichen Hintergrund des Danielbuches, insbesondere der Visionen in Daniel 7 bis 12. Nach der verhältnismäßig erträglichen Oberherrschaft der Perser verschärften sich die Bedingungen unter den Griechen. Nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 kämpften dessen Heerführer um seine Nachfolge und teilten sein Großreich unter sich auf. Darum spricht man auch von den Diadochen, also den Nachfolgern, nämlich den Nachfolgern Alexanders, und von den Diadochen-Dynastien. Da haben wir drei Diadochen-Dynastien, die Ptolemäer, die über den ägyptischen Raum herrschten, die Seleukiden über den syrischen Raum, syrisch-palästinischen Raum, und die Antigoniden, die über Makedonien herrschten. Über Palästina herrschte nach dem Tod Alexanders zunächst im 3. Jahrhundert die Diadochendynastie der Ptolemäer mit der Residenz Alexandria. Erst dann, 198, fiel Palästina unter die Herrschaft der Seleukiden mit der Residenz in Antiochia oder latinisiert Antiochia. Kurz zu den politischen und sozialen Verhältnissen ab der Ptolemäerzeit. Die hellenistische, also unter griechischer Oberherrschaft stehende Großprovinz Syrien und Phönizien teilt sich in kleinere Einheiten, in Hyparchien auf, darunter eben auch Judäa oder Judäa. Ab der Ptolemäerzeit vertritt in Judäa der jüdische Hohepriester, also das Haupt des Priesterkollegiums, das jüdische Volk gegenüber der griechischen Oberherrschaft. Der Begriff Prostasia bezeichnet genau diese Funktion des hohen Priesters, also die Vertretung gegenüber der griechischen Oberherrschaft. Das hohe Priesteramt ist bereits seit der Perserzeit erblich. Der Hellenismus, also die griechische Oberherrschaft über einen Großteil der damals bekannten Welt, führte zu einer weltweiten Ausdehnung des Handels und dadurch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung auch im syrisch-palästinischen Raum. Davon profitierte aber nur die judäische Oberschicht, was eben die Hyparchie Judäa angeht. Bereits unter den Ptolemäern wird die Steuerpacht neu eingeführt, mit tiefgreifenden Folgen für das soziale und politische Gefüge. Damit kommen wir zum Schaubild 9. So erkauften sich Angehörige der judäischen Oberschicht das Privileg der Steuerpacht und gelangten dadurch zu noch mehr Reichtum und Macht. Und diese Machtsteigerung konnte bis hin zur Prostasia reichen, also bis hin zur unmittelbaren Vertretung der Judäer gegenüber der griechischen Oberherrschaft. Und damit, weil diese Vertretung, diese Prostasia an das hohe Priesteramt gekoppelt ist, eben bis zur Erlangung der Würde des hohen Priesters. Die Folge war, dass die Kluft zwischen Arm und Reich auch innerhalb der judäischen Gesellschaft noch größer wurde. Auch wenn die Angehörigen der judäischen Oberschicht ihre Tätigkeit natürlich als Segen für das jüdische Volk darstellen, davon kündet sozusagen oder informiert, davon informiert uns Flavius Josephus. Also, auch wenn die Angehörigen der jüdischen Oberschicht ihre Tätigkeit als Segen für das jüdische Volk darstellen, bedeutet ihre Kollaboration mit den Ptolemäern, wie später mit den Seleukiden, faktisch Partizipation an der Ausbeutung der Bevölkerung. Die Hellenisierung greift auch im Bereich von Religion und Kult, sodass lokale Gottheiten nach ihrer Funktion mit griechischen Gottheiten identifiziert werden. Zum Beispiel der Wetter- und Fruchtbarkeitsgott Baal im syrisch-palästinischen Raum oder der biblische Befreiergott Jahwe mit Zeus. Dabei bedeutet diese Identifizierung eines griechischen Gottes mit einem Gott des jeweiligen unterworfenen Volkes nicht einfach Ersetzung eines angestammten Gottes mit einem griechischen Gott. Hier wäre es die Ersetzung Jahwes durch Zeus, sondern eine Göttervermischung, eine Theokrasie, wie es Ton Fehrkamp ausdrückt. Eine Eingemeindung des jeweiligen Gottes in das griechische Pantheon und dadurch die hellenisierende Vereinheitlichung der gesellschaftlichen Grundordnungen der betroffenen Völker. Für die jüdische Religion hat dies natürlich soziale und politische Konsequenzen. Wenn die Judäer sich nicht mehr an den biblischen Befreiergott Jahwe und seinen Geboten orientieren, die für die wirtschaftliche und soziale Egalität stehen, sondern an einem hellenisierten, Zeus-ähnlichen Jahwe, der nun sozusagen kompatibel ist mit den hellenistischen Verhältnissen, die gegen den sozial-egalitären Geist der Tora gerichtet sind. Im Jahr 198, also noch einige Zeit vor der Entstehung des Daniel-Buches, geht die Oberherrschaft über den syrisch-palästinischen Raum und damit auch über die Hyparchie Judäa von den Ptolemäern auf die Seleukiden über, die ihre Residenz im syrischen Antiochia einrichteten. Im Jahr 175 erlangt der Seleukide Antiochos IV. Epiphanes die Königsherrschaft und herrscht bis 164, also 175 bis 164, Antiochos IV. Epiphanes. In dieser Zeit, und zwar etwa 165, ist, wie gesagt, unter Verarbeitung älterer Traditionen das Danielbuch und insbesondere die apokalyptischen Visionen in Kapitel 7 bis 12 entstanden. Aber zunächst zurück zum Beginn der Regierungszeit des Antiochos. Kurz nach dessen Regierungsantritt 175 hat ein gewisser Jason, ein glühender Hellenist, seinen Bruder Onias III. Durch Geldzahlung an Antiochos verdrängt und das Hohepriesteramt übernommen. Und Jason erwirkte gleich von Antiochos die Erlaubnis, Jerusalem in eine griechische Polis mit dem Bürgerrecht von Antiochia umzuwandeln. Mit der Polis-Verfassung für Jerusalem verfolgte die judäische Oberschicht das Ziel, Schranken und Hindernisse, die sie von ihrer nichtjüdischen Umwelt trennen, niederzureißen. So behindern die jüdischen Speiseverbote die Tischgemeinschaft mit Nichtjuden. Eine Tischgemeinschaft, ohne die keine Vertragsabschlüsse möglich sind. Das jüdische Mischehenverbot, also das Verbot von Ehen zwischen Juden und Nichtjuden, macht Verschwägerungen unmöglich, durch die sich große Familien aneinander binden. Und ein Handelsverbot am Schabbat greift direkt in wirtschaftliche Interessen ein. Fällt all dies, kann sich die jüdische Oberschicht reibungslos in das hellenistische Gefüge integrieren und entsprechend profitieren, auf Kosten der unteren Schichten der Gesellschaft. Nach Jason folgten dann noch zwei weitere Hellenisten als Hohepriester, nämlich nachdem 172 der hohe Priester Jason selber wieder verdrängt wurde, und zwar von Menelaos, herrschte also von 172 bis 162 der Hohepriester Menelaos. Schlicht und einfach dadurch gelangt er zu diesem Hohepriesteramt, der direkten Vertretung auch gegenüber der griechischen Oberherrschaft, dadurch, dass er mehr Geld als der amtierende Jason bietet. Auf Menelaos folgt dann noch der Hohepriester Alkimos. Von 160 bis 152 haben wir dann eine Vakanz, die ja letztlich machtpolitisch zu erklären ist, aber das müssen wir jetzt nicht genauer verfolgen. Wie gesagt, die Situation Jerusalem ist nun eine griechische Polis, ja, auf Bestreben, nochmal betone ich das, auf Bestreben des jüdischen Hohepriesters Jason. Und Jerusalems Tempel wird von Antiochos zum Zeus-Tempel umgewandelt. Mit der Polis-Verfassung wird auch die Tora in ihrem sozialethischen Anspruch außer Kraft gesetzt. Abgesehen von allen Einzelbestimmungen besteht dieser Anspruch der Tora ja im Kern in der Idee eines einheitlichen Volkes, in dem alle Geschwister sind. Von der Sklavin und dem Sklaven bis zum König. Beim König ist besonders interessant natürlich das Königsgesetz der Tora, Deuteronomium 17, 14 bis 20. Und ganz deutlich wird diese egalitäre Stoßrichtung der Tora dann in Vers 20 am Ende des Königsgesetzes, wo es heißt, dass der König, dass das Herz des Königs sich nicht über seine Brüder erheben soll. Also die Untertanen, die ein König eigentlich hat, die werden hier zu Brüdern verwandelt sozusagen, über die der König nicht sein Herz erheben darf. Auch wenn diese sozial-egalitäre Idee nie wirklich Realität war, bedeutet der Abschied von ihr als Norm doch die offene Anerkennung einer Klassengesellschaft, in der einige wenige an der Macht partizipieren können, während die Masse des Volkes ihnen untergeordnet ist und von ihnen in Kollaboration mit den seleukidischen Herrschern ausgebeutet wird. Auch die Errichtung eines Gymnasions mit dazugehörigem Ephebeion in Jerusalem weist auf die bewusste Bildung einer hellenistisch orientierten Elite hin. Im Gefolge dieser Bestrebungen kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Jerusalem, bei denen auch und besonders Leute von außerhalb der Stadt, also von außerhalb Jerusalems, sich gegen die Tempelführung auflehnen. Auch die Makkabäer, eine niedere Priesterfamilie, die dann etwas später den Aufstand anführten und nach denen die Makkabäerbücher benannt sind, stammten aus dem Umland Jerusalems. Also, Polisverfassung für Jerusalem, als Folge bürgerkriegsähnliche Unruhen. Dann verschärft Antiochos seine Unterdrückungs- und Hellenisierungsmaßnahmen noch, indem er den Tempel erobert und den Tempelschatz plündert, den Tempel entweiht, den Schabbat schändet und den Juden in Palästina die Tora und das Opfer und die Beschneidung verbietet. Schließlich wandelt er den Jerusalemer Tempel in einen Zeus-Tempel um. Kurz, die Praktizierung der jüdischen Religion wird komplett verboten. Statt ihrer werden nicht-jüdische Kulthandlungen verpflichtend eingeführt. Die Tora und das Opfer für Jahwe und der Tempel haben jedoch für die Juden der damaligen Zeit, insbesondere für die Masse des Volkes, eine enorme identitätsstiftende Bedeutung. Auch und besonders in dem Sinne, dass sie eine egalitäre Gesellschaftsordnung ohne Ausbeutung symbolisieren, für die Israels Gott steht. Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass diese seleukidischen Unterdrückungsmaßnahmen, besonders des Antiochos IV., als existenziell und unerträglich empfunden wurden. Nicht nur, nicht von der jüdischen Elite, die von der seleukidischen Unterdrückung profitierte, sondern von der Masse des jüdischen Volkes. Wobei in Klammern zu notieren ist, dass nicht die gesamte jüdische Oberschicht sich von der Hellenisierung und den damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten korrumpieren ließ, sondern sich ihre Treue zur Tora bewahrte, sondern ein Teil der Oberschicht sich ihre Treue zur Tora bewahrte und in der Folge im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf nicht standhalten konnte. Der seelische Überdruck entlud sich nun auf zweifache Weise. Erstens in einem militärischen Aufstand unter der Führung der sogenannten Makkabäer. Das sind, wie gesagt, Angehörige einer niederen Priesterfamilie. Das Ergebnis dieses Aufstands ist dann 164 die Wiedereroberung und Wiedereinweihung des Tempels. Also zum Ende der Regierungszeit des Antiochos IV. Zweitens wird die Unerträglichkeit der seleukidischen Unterdrückung kompensiert durch die Entwicklung apokalyptischer Erwartungen. Die seleukidische Unterdrückung unter Kollaboration der Hellenisten, der judäischen Oberschicht, lässt die gegenwärtige Welt als so schlecht, böse und irreparabel erscheinen, dass dies nur noch mit der Erwartung des Endes dieser Welt und einer ewigen neuen Heilszeit kompensiert werden kann. Der Makkabäeraufstand und die Apokalyptik richten sich konservativ gegen die hellenistische Modernisierung der judäischen Gesellschaft, gehen gegen einen Abfall vom Gesetz bzw. vom Heiligen Bund, vom Bund der Väter. Was dem Aufstand seine Kraft gibt, ist, dass die Überlieferung, die Tora, der Bund, das Nicht-Griechische zugleich als das verstanden wird, was den unteren Volksschichten zugutekommt. Dies zeigt sich daran, dass im Makkabäeraufstand nach eigenem Selbstverständnis das alte Ideal von Mishpat und Tzedakah, also Recht und Gerechtigkeit, aufgegriffen wird, dessen Inhalt sozialer Ausgleich ist und dass aus dieser Sicht die Hellenisten unter den Juden, insbesondere die jüdische Elite, verraten haben. Schließlich zeigt sich der volksnahe Charakter der Aufstandsbewegung auch daran, dass die traditionelle hochgestellte Priesterschaft, die zu großer Nähe zum Hellenismus verdächtig ist, entmachtet wird. Und für die Wiedereinweihung des Tempels nach dem vorläufigen Friedensschluss mit den Seleukiden im Jahr 164 werden ausdrücklich Priester ausgewählt, die als Toratreu gelten. Dabei hat die makkabäische Bewegung mit den Asidäern, also den Frommen, Asidäer, eine Gräzisierung des hebräischen Hasidim, die Frommen, ja. Die Hasidäer, die Asidäer sind eine intellektuell-religiöse Gruppe, die der makkabäischen Bewegung ja, sich angeschlossen hat und dem Kampf, dem makkabäischen Kampf, eine theologische Fundierung gibt. Also ein wichtiger Faktor innerhalb der makkabäischen Bewegung sind die Asidäer. Um das Ganze zusammenzufassen, zitiere ich den Religionssoziologen Hans-Gerhard Kippenberg: Der makkabäische Freiheitskampf war ein Kampf gegen ökonomische Ausbeutung. Er war zugleich ein Kampf gegen die Aufkündigung der religiösen Tradition durch einen Teil der vermögenden Aristokratie. Weil die religiöse Symbolik egalitäre Interessen ausdrückte, war sie in diesem Kampf so zentral für die aufständischen Priester und Bauern. Soweit zum geschichtlichen Hintergrund des Danielbuches.